Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich war nur gerade etwas schockiert. Da komme ich dran und da steht da vorne ein Sicherheitshinweis. Ui, ui. Müssen wir aufpassen, gell? Aber gut, dass wir eine Technik haben. Ich muss jetzt mal fragen, bin ich denn laut genug? Ja, ist okay. Sonst melden kurz, weil tatsächlich, ich habe die Angewohnheit, anders als andere, die werden immer lauter in der Predigt. Bei mir ist es so, die Leute sagen mir immer, hinten nach, wenn es dann wirklich spannend wird, dann wirst du immer leiser und dann hören die Leute nicht mehr so gut. Und deswegen muss die Mikrofonanlage gut sein. Ja. Ja, ich fange mal. Das geht. Nee. Ja, hört man auch? Gut. Also. Darf der Pfarrer von der Kanzel einen Witz erzählen? Ja? Gut. Darf ein evangelischer Pfarrer von der Kanzel einen Witz über den katholischen Papst erzählen? Oh. Darf ein evangelischer Pfarrer einen etwas anzüglichen Witz über den katholischen Papst erzählen? Oh, jetzt. Ja, das weiß ich nicht. Machen wir mal. Wir probieren es mal, okay? Also, Folgendes ist passiert. Rom, Vatikan. Und dem Papst geht es nicht gut. Er kann nicht gut schlafen und hat auch so Erkältungssymptome und insgesamt irgendwie ganz Wohlbefinden ist nicht gut. Und da sagt der Generalstaatssekretär oder der Nuntius, einer, der dabei ist, auf jeden Fall einer seiner Sekretäre, sagt, Herr Papst, oder man sagt ja, Eure Heiligkeit, ich habe da ein Mittel, das hilft. Mir hat das auch geholfen. Ich gehe jetzt regelmäßig in die Sauna. Oh, sagt der Papst, was ist das denn? Na, er erklärt sie ihm, Sauna, was das ist und so. Und dann sagt er, machen wir es mal. Ja, okay, geht in die Sauna. Mehrere Saunagänge, er kommt wieder raus und da fragt er, wie war es denn gewesen? Oh, sagt er, das hat mir ja so gut getan. Oh, mir geht es ja schon viel besser. Ich fühle mich besser. Und überhaupt, das ist ja ganz wunderbar. Also man schwitzt ja sehr und dann die Kälte nachher, wenn es abgeduscht wird. Mein ganzer Körper ist wie neu. Ey, sagt dann der Berner, ja, wie ist es denn? Ja, sagt er, natürlich, machen wir nächste Woche gleich wieder. Oh, sagt der Generalstaatssekretär, nein, das geht leider nicht nächste Woche. Da ist gemischte Sauna. Oh, sagt der Papst, macht doch nichts. Die paar Evangelischen, die dürfen auch mit dabei sein. Ja. Wie ist das mit dem Lachen? Das ist ja so eine Sache. Also, dass in der Kirche gelacht wird, das ist noch nicht so alt. Also, oder im Gottesdienst gelacht wird, das weiß nicht. Ich glaube, früher war das nicht so Tradition und eher selten. Überhaupt war die Frage, wenn man sich alte Bilder anguckt, fragt man sich manchmal, haben die denn damals gar nicht gelacht? Wir gucken uns mal so ein altes Bild an, da werden mal so alte Bilder, die sind hier aus dem Hinterland, die Bilder. Ja? Und wenn man die sich so anguckt hier, da denkt man, oh Mensch, das ganze schwere Leben der beiden, das sieht man in dem Bild, meint man so ein bisschen, gell? Also es ist wirklich sehr hart und ach hier, die liebe ich ja. Ich müsste eigentlich noch ein bisschen größer machen. Wisst ihr, wer das ist hier? Das ist nämlich wirklich interessant. Diese vier Damen, das sind die Hinterländer Hebammen im Jahr 1900. Es gab vier Hebammen im Hinterland und die waren verteilt über die Dörfer. Ich denke, bestimmt in Gladenbach ist eine gewesen. Ne? Hier oder weiß auch nicht wo und so. Und diese vier. Ihr seht es jetzt nicht, kann man nicht größer machen, gell? Nee, das habe ich jetzt anders gemacht, gell? Hätte ich größer machen müssen. Aber wenn ihr die anguckt, in die Gesichter guckt, wirklich, oh, die gucken so ernst. Als wäre jede Geburt ein Drama. Ja, ist es ja wahrscheinlich auch gewesen. Aber es war ja auch dann Freude, wenn alles gut war und so. Nee, das sieht man leider nicht. Ja, und dann war es ja tatsächlich auch so, hier diese Mädels, die sind aus Breidenbach. 1890 ungefähr. Die haben sie Trachten anziehen müssen, aber gucken sie denen mal ins Gesicht auch. Gucken so ernst. Selbst die Kinder durften nicht lachen auf den Bildern. Machen wir mal weiter. Das nächste Bild. Ja, und hier haben wir dann Obereisenhäuserkinder. Und die durften eigentlich auch nicht lachen auf Bildern, aber jetzt guckt mal hin. Hier. Es kann es ja kaum aushalten. Es lächelt halt doch, gell? Und ist da oben, gell? Auch. Ich habe ja dann gedacht, naja, damals, die hatten so ein schweres Leben, die haben nicht viel gelacht, aber das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt gar nicht. Die haben auch viel gelacht. Wisst ihr, warum die so ernst gucken auf den Bildern? Das hat ganz andere Gründe. Ich kann es euch sagen. Ich habe es nämlich tatsächlich nachgeforscht und habe mich informiert bei Fotografen und so weiter. Und die haben mir das erklärt und gesagt, die konnten damals gar nicht lachen. Wissen Sie warum? Eine Belichtungszeit teilweise von bis zu 20 Minuten. Das heißt, die mussten sich hinstellen und 20 Minuten nicht bewegen. Aber auch das Gesicht nicht bewegen. Aber lachen Sie mal 20 Minuten, das geht nicht. Das ist, oh, ernst gucken geht 20 Minuten. Und es gab einen zweiten Grund, der ist glücklicherweise heute nicht mehr so da. Das war die mangelnde Zahnpflege. Ja, die dazu führte, dass überall Löcher hier vorne waren. Und wenn man dann lachte, das hat man nicht so gern gesehen. Das guckte nicht so gut. Also, die haben auch gelacht. Und zwar, wenn diese Mädels dann später älter geworden sind, und jetzt gucken wir ein Bild, machen wir weiter. Da habe ich das sind nicht die gleichen Mädels, das sind andere. Die sind nämlich aus Herzhausen, die Hildegard kennt die. Die sind aus Herzhausen, das waren die alten Dämchen aus Herzhausen im Jahr 1970 sind die fotografiert worden, alle mit Tracht noch. Und die lachen so schön. Oh, ich hoffe, ihr seht es auch. Guckt euch die doch mal an. Guckt hier, wie die lacht. Die alle hier. Das sind fröhliche Gesichter. Ja, da hinten ist übrigens meine Oma auch dabei. Fröhliche Gesichter. Also, die Alten hatten schon viel zu lachen. Aber von der Obrigkeit und auch von der Kirche und auch in den Gemeinschaftsräumen war es ganz genauso. Da wurde viel sehr ernst, gell? Da musste man ernst sein. Und das Lachen, das war immer da, ja, wo keiner dabei war. Da durfte man es machen. Ja, also die haben auch viel gelacht. Aber jetzt mal weitergedacht, wie ist das denn mit dem Lachen überhaupt? Ich will euch mal ein paar Dinge dazu erzählen. Ihr werdet erstaunt sein. Ich habe es alles nachgelesen. Also, Lachen ist wirklich sehr gesund. Das sagen uns ja die Ärzte. Das wisst ihr aber auch. Und zwar 100, jetzt die Zahl könnt ihr euch merken, sie stimmt, ich habe sie nachgeforscht. 135 Muskeln arbeiten beim Lachen zusammen. So viele Muskeln haben wir und wir haben noch viel mehr. 135 Muskeln. Die mimische Muskulatur, ich lese es mal vor, weil ich es richtig sagen will, mit 6 Bewegungsmuskeln in jedem Auge beginnt, 20 Muskeln hier an der Seite des Mundes, wenn wir lachen, und bei kräftigem Lachen auch noch die Kopfbewegung dazu und 20 Muskeln im Halswirbelbereich. Und die Rippenmuskulatur mit 24 Muskeln kommen alle zum Einsatz. Das kann man kaum glauben, gell? Ja, eine Minute Lachen, sagen uns Psychologen, nein, sagen uns Gelotologen, das sind nämlich Lachforscher, die gibt es wirklich. Also es gibt ja Wissenschaft zu allen Themen. Es gibt eine Wissenschaft zum Lachen. Ja, die ist nicht zum Lachen, sondern die erforscht das Lachen, ein Teil der Psychologie. Gelotologen, und die sagen, eine Minute Lachen ist ebenso erfrischend wie 45 Minuten Entspannungstraining. Ja, die 45 Minuten können wir uns sparen. Machen wir eine Minute und dann geht es uns gut. Richtig mal lachen, das tut schon gut. Das ist gut. Ja, aber wie ist das nun? Ach nee, doch eine Sache will ich auch noch sagen. Wie viel Mal lacht im Durchschnitt ein Erwachsener am Tag? Da gibt es auch Statistiken drüber. Ratet mal, wie viel Mal lacht im Durchschnitt jetzt ein Erwachsener pro Tag? Nicht schlecht, ziemlich dicht dran, bisschen mehr, 15 Mal. 15 Mal. Und wie viel Mal lacht ein Kleinkind pro Tag, wenn man alles mitzählt? Also lächeln, wiehern, glucksen und so weiter. Wie viel Mal lacht ein Kleinkind? Jetzt werdet ihr erstaunt sein. Bis zu 400 Mal. Also wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, habe ich mir schon gedacht, er meinte auch so ein bisschen, Guckt euch das mal an, wie die Kinder das machen, wie die lachen durch den Tag gehen. Die kriegen das wirklich hin. Ich sehe das ja jetzt bei meiner Enkelin. Wenn ich mit der spazieren gehe, was sie alles sieht. Jeder Stein am Wegrand. Opa, guck mal. Ja, ist ein Stein, würde man sagen. Der ist doch wunderbar. Also die finden das klasse und hat da gleich was entdeckt und sonst was. Oder ein Käfer. Oder und dann lacht sie schon wieder. Und wir Erwachsene laufen da vorbei und sehen das Wunder gar nicht. Ja, es hat schon seine Gründe, dass Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Was ist mit dem Lachen im Christentum? Tatsächlich, das müssen wir uns vorhalten lassen. Und ich bin froh, dass das heute anders ist. Aber zu der Zeit war das so. Friedrich Nietzsche hat den Christen vorgehalten und hat gesagt, wenn die Christen etwas entspannter und erlöster aussehen, dann würde ich auch an den Erlöser glauben. Da hat er ja einen Punkt getroffen. Tatsächlich, die Ernsthaftigkeit und manchmal auch die Halsstarrigkeit, die aus manchen Predigten damals, auch heute, herauskommt, die lädt nicht ein zum Glauben. Aber wir sollen Einladende sein. Wir dürfen Einladende sein. Und Christus will uns froh machen. Er will uns nicht bedrücken. Er will uns ein fröhliches Herz schenken. Das ist ja dieses schöne Lied, nun danket alle Gott. Er gebe uns ein fröhlich Herz, heißt es da in der zweiten Strophe. Ein fröhlich Herz. Eine schönere Bitte gibt es ja gar nicht. Und edlen Frieden, so heißt es ja. Fröhlich Herz und edlen Frieden. Das sind zwei Bitten, die sind unersetzlich. Aber die mittelalterliche Kirche, und da kommt das eigentlich her, das müssen wir jetzt ernsthaft mal, also ich will noch ein bisschen Kirchengeschichte, muss noch sein. Das muss ich euch noch mitgeben. Die meinte tatsächlich, Lachen störe das Gleichgewicht der Seele. Und es gab Theologen, die haben Bücher darüber geschrieben, dass das Lachen eigentlich nicht gesund sei, dass man das lachen soll, lassen soll. Und es wurden Menschen, die in der Kirche im Mittelalter gelacht haben, die bekamen eine Strafe, eine Fastenstrafe, 3 Tage Fasten. Und wer im Chorgebet sogar gelacht hat, der musste, ich glaube, der wurde 3 Tage vom exkommuniziert und konnte dann erst wieder teilnehmen und so weiter. Berühmt ist eine Szene, beziehungsweise ein ganzes Buch, das hat Umberto Eco geschrieben. Das ist vor Jahren, also ich glaube 30 Jahre ist das schon alt, aber es ist ein sehr gutes Buch, weil es gut erforscht ist und tatsächlich von der Basis her auch die Zeit sehr gut bestimmt. Der Name der Rose, kennt ihr, oder? Name der Rose, sagt euch was. War ein Roman übers Mittelalter, später auch verfilmt worden. Und eigentlich geht das Buch um Folgendes. Ich habe das bis dahin auch nicht gewusst. Danach habe ich mir es tatsächlich mal näher angeschaut. Das ist wirklich so. Dass im Mittelalter tatsächlich von der Kirche gelehrt wurde, das Lachen ist also unschicklich des Teufels. Es verzerrt die Mienen und schafft für die Seele ein Ungleichgewicht. Deswegen, ein Christ hat ernst zu sein. Ein Christ darf nicht also lauthals aus sich heraus lachen, weil das Lachen eben ja Gefühle zeigt. Ja, das hat viel damit zu tun. Und dann gibt es in diesem Buch diese Auseinandersetzung. Die Franziskaner waren da anderer Meinung im Mittelalter, also die auf Franz von Assisi zurückgehen, denn Franz von Assisi hat viel gelacht, das wird erzählt. Aber die Benediktiner und die anderen waren alle der Meinung, nein, Lachen ist unschicklich, unchristlich, das darf nicht sein. Und wir schauen uns mal eine kleine Szene an aus dem Namen der Rose. Es ist nicht so ganz gut zu verstehen. Ich hoffe, ihr kriegt es ein bisschen mit. Wollen wir mal gucken, ob es geht. So, bis dahin mal. Also, ein kleiner Ausschnitt aus dem Namen der Rose. Ihr erinnert euch, den Film haben die meisten ja gesehen. Tatsächlich geht es da um das Lachen und es geht um ein Buch von Aristoteles, das es nie gegeben hat, über die Komödie. Das Buch gibt es tatsächlich oder gibt es tatsächlich nicht. Also Umberto Eco hat das ganz fantastisch recherchiert alles. Man weiß, dass es ein Buch von Aristoteles über die Komödie gibt, das aber verschollen ist. Und das Buch handelt davon, in diesem Kloster sei es heimlich versteckt gewesen. Und die Mönche haben es heimlich gelesen und haben dann sich kaputt gelacht darüber. Und er, der alte... Ja, er will das alles verbieten. Also woher kommt das eigentlich, dass in der Christenheit das Lachen so verpönt war? Bis heute in manchen Religionen oder Konfessionen tatsächlich das Lachen noch so eine Tradition hat. Da müssen wir uns mal das nächste Bild anschauen. Das ist eine Jesus-Ikone aus dem Mittelalter. Eine schöne Ikone. Ich mag sie sehr. Aber guckt euch diesen Jesus mal genau an. Ja, der ist sehr, sehr ernst. Ja. Und der guckt auch sehr, sehr traurig. Also der Maler hat sich tatsächlich bemüht, das kann man nicht anders sagen, alle Ernsthaftigkeit der Welt in dieses Bild hineinzulegen. Bloß keine, ja, wie soll man sagen, keine Möglichkeit oder keine Form einer Fröhlichkeit in dieses Gesicht, in diesem Gesicht zu zeigen. Und das war in der Christenheit lange, lange Zeit tatsächlich die Tradition, dass Jesus nicht gelacht hat, dass er nur sehr ernst gesprochen hat. Aber wie ist das? Hat Jesus nicht gelacht? Ist mal so eine Frage. Jetzt darf ich gerade ganz kurz fragen. Ich merke schon, ich brauche ein Glas Wasser. Ich habe heute schon einen ganzen Gottesdienst hinter mir und das ist dann manchmal so beim zweiten. Da brauche ich dann mal ein Glas Wasser. Dankeschön. Ja, hat Jesus gelacht oder hat er nicht gelacht? Was meint ihr? Natürlich hat er gelacht. Es wird aber argumentiert, es steht nicht dezidiert in der Bibel drin, dass er gelacht hat. Aber es steht auch nicht in der Bibel drin, dass er geatmet hat. Und es steht auch nicht drin, dass er gefrühstückt hat. Also wenn etwas von Jesus nicht erzählt wird, dann heißt das nicht, dass er es nicht gemacht hat. Das ist ja selbstverständlich eigentlich. Aber so hat man es ausgelegt. Und dann kam man zu dieser Auffassung. Aber nun schauen wir uns mal das Leben Jesu näher an. Und wer ein wenig die Geschichten kennt von Jesus, der erlebt ja in Jesus einen Menschen, ich will es mal so sagen, er hat die Fülle des Lebens gelebt, genau wie alle anderen. Er hat die erste Geschichte, die von ihm erzählt wird, das erste Wunder, was macht er? Er geht auf eine Hochzeit und er feiert ausführlich, ja, hat er überhaupt keine Scheu. Und die Menschen trinken Wein und als der Wein ausgeht, hat Jesus keine Scheu zu mit einem Wunder tatsächlich Wasser zu Wein zu machen. Das ist schon erstaunlich, weil man könnte ja auch denken, dass es genau umgekehrt sei. Oder er geht tatsächlich, also viele, viele Geschichten von Jesus, die haben ja alle so was Augenzwinkerndes. Er geht durch Jericho hindurch und der kleine Zachäus ist auf den hohen Baum geklettert. Und was sagt Jesus zu ihm? Du Kleiner, da oben, komm mal runter. Ich will heute zu dir. Also das ist ja mit einem Augenzwinkern erzählt. Und so könnten wir manche Geschichten hindurchgehen. Das ganze Kapitel Lukas 15 erzählt davon, dass im Himmel Freude herrscht, wenn der Sünder umkehrt zum Leben. Ja, die ganze Geschichte vom verlorenen Sohn, die da erzählt wird, unter anderem, die handelt davon, dass am Schluss ein Fest gefeiert wird. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig. Oder von der Frau, die ihren Groschen verloren hat und im ganzen Haus danach sucht, nach ihrer Drachme. Und dann hat sie ihren kleinen Groschen, also ihre Drachme, wiedergefunden. Und dann lädt sie die Nachbarn ein und sagt, lasst uns feiern und fröhlich sein, denn ich habe mein Geldstück wiedergefunden. Die Bibel ist voll davon, dass sie uns die Fülle des Lebens zeigt. Und das schönste Beispiel finde ich eigentlich, und jetzt kommt ein bisschen Theologie, das will ich euch mal zumuten heute, dass es einen großen Unterschied gibt tatsächlich, und das ist heilsgeschichtlich ganz wichtig, zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Johannes der Täufer, der im Grunde ja sowas wie der Herold war, der Vorgänger, der letzte, der große Prophet, und Jesus preist ihn ja auch selig und sagt, Johannes der Täufer von Gott gesandt. Aber Johannes der Täufer hat folgende Verkündigung. Er hat tatsächlich eine gesetzliche Verkündigung. Er hat den Leuten das Gericht angesagt, in der alten Prophetentradition der Gerichte. Seine Botschaft war, tut Buße, denn es ist die Axt den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. Also es ist ja ein Drohwort, was Johannes der Täufer sagt. Ja. Also tut Buße, also kehrt um, denn die Axt ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. Ja. Und dann zählt er das ja alles auf, was sie tun sollen. Jesus ruft auch zur Buße auf.
aber mit einer ganz anderen Begründung. Wie fast komplett das Gegenteil. Sie kennen es, gell? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist da, es ist nahe bei euch. Später sagt er an einer Stelle, das Himmelreich ist mitten unter euch. Seht ihr es denn nicht? Wie die Kinder,
jetzt muss ich es wieder nehmen.
Macht die Augen auf, schaut hinein. Schaut die Dinge, die passieren, die Gott unter euch tut. Das macht euer Herz fröhlich. Und dann werdet ihr von ganz alleine, werdet ihr umkehren. Ihr werdet zu Gott euch wenden, weil er euer Herz fröhlich macht. Weil ihr seht, dass das Heil schon da ist. Johannes sagt an einer anderen Stelle, wenn er vom Licht spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer dem Licht nicht folgt, der ist schon gerichtet. Weil im Licht haben wir das Heil. Es ist töricht, es nicht zu tun, weil wir werden so viel verpassen, wir werden so viel versäumen, wir werden so viel nicht für uns erleben in der Fülle des Lebens, wenn wir diesem Licht nicht auch unsere Welt hell machen lassen. Das ist die Botschaft Jesu, das ist das, was er uns bringt. Und jetzt schauen wir mal das nächste Bild an. Vielleicht hat Jesus manchmal auch so gelacht. Warum denn nicht? Natürlich, ich bin mir eigen oder so. Das ist ein Bild übrigens, das irgendwie jemand auch der Bekanntschaft auch gemalt hat, habe ich gehört. Aber ich stelle mir schon vor, dass Jesus auch so über diese Erde gegangen ist. Ja, es ist ja sogar so, die Pharisäer und die anderen Religionsleute der damaligen Zeit, die haben diesen Jesus nicht einordnen können. Der war so anders. Also so ein Johannes den Täufer. Da wussten sie, was sie hatten. Das war so ein Asket, der war streng, der war so, dass er den Leuten das Gesetz predigte. Bei dem konnte man dafür sein oder dagegen sein. Bei diesem Jesus, der war so, der ging zu den Zöllnern, der hat mit Prostituierten zu tun gehabt, der hat die Kinder zu sich gelassen. Der hat sogar Jüngerinnen gehabt, das war das Allerschlimmste. Jüngerinnen, wir können uns ja kaum vorstellen, in was für einer patriarchalen Welt damals Jesus lebte. Die antike Welt war eine Welt, in der, wir müssen es nun wirklich sagen, wie die Dinge waren, Frauen faktisch nichts zu sagen hatten. Und das war in der jüdischen Welt nicht anders als in der römischen Welt. Da war es so tatsächlich, dass allein die Zeuginnen, ja, Frauen nicht zugelassen waren bei Gericht als Zeugin. Stellt euch das mal vor. Da konnte ein Mord passiert sein und den hatten 5 Frauen gesehen. Und er wurde nicht verurteilt. Aber er hatte ein männliches Kind, behauptet, er hätte das gesehen, dann wurde der als Zeuge zugelassen. Das können wir uns kaum noch vorstellen, zu Glück. Und dann ist dieser Jesus da und er hat wie selbstverständlich Jüngerinnen. Und dann gibt es die berühmte Geschichte von Martha und Maria, kennt ihr ja, gell? Die Martha, die den Haushalt macht und die sagt, die in der alten Rolle ist, ich diene den Männern, damit die Männer schön zuhören können und dabei sind und als Gelehrte dem Rabbi folgen können. Und da setzt sich die Maria dazu. Und Jesus sagt ganz klar, Maria hat den besseren Teil erwählt. Martha, Martha, du machst dir viel Mühe. Aber Maria hat den besseren Teil erwählt. Das ist ein Skandal zur damaligen Zeit. Ich vermute auch, Männer wie Petrus oder manche andere von den Jüngern, die werden sich ganz schön geärgert haben über sowas. Das mussten die auch erst lernen. Übrigens später in der Literatur, die nicht in der Bibel steht. Es gibt ja apokryphe Evangelien. Ach nee, liste besser nicht. Die sind teilweise sehr schräg. Also Thomas-Evangelium gibt es. Es gibt ein Evangelium der Maria Magdalena. Es gibt sogar ein Evangelium des Judas. Die stammen alle so aus dem 2. und 3. Jahrhundert. Das sind spätere Schriften. Ja? Und die sind auch nicht in die Bibel aufgenommen worden, weil sie, ich sag mal, nicht an Jesus, also die Botschaft Jesu doch zum Teil verdrehen auch. Gell? Aber da wird von Rivalitäten zwischen Petrus und Maria Magdalena und so weiter erzählt. Und stellt euch jetzt mal das allergrößte Wunder vor. Das allergrößte Wunder ist hier dieses, wir leben ja in der Osterzeit, dass es Frauen sind, die das Grab entdecken. Ich habe mal, das ist in den 90er Jahren gewesen, wir waren da in Heidelberg, ich war Theologiestudent und wir hatten einen sehr exklusiven Preis, ein ganz berühmter jüdischer Theologe und Historiker, Pinchas Lapide, war zu Besuch. Ich hatte die Freude, durfte an dem Abend dabei sein, wir waren nur mit 20 Leuten etwa, waren viele Professoren dabei und ein paar Studenten, ich war auch mit dabei. Wir diskutierten über verschiedene historische Sachen, er war wirklich ein hochgelehrter Mensch, dieser Pinchas Lapide. Und irgendwann kamen wir auch auf die Auferstehung Jesu. Und das ist ja nun für einen Juden natürlich jetzt kein Glaubensakt, ja, die Auferstehung. Und er sagte dann, also fragte irgendjemand, fragte auch, was denken Sie denn über die Auferstehung Jesu als historisches Ereignis? Sagte, natürlich ist das passiert. Da waren wir etwas erstaunt, dass ein Jude uns das sagt. Also selbstverständlich ist das passiert. Sagt er, es ist das am besten belegte antike Ereignis der damaligen Zeit. Nicht mal der Mord an Cäsar ist so gut belegt wie die Auferstehung Jesu, historisch belegt. Oder auch die Schlacht im Teutoburger Wald, da wissen wir weniger drüber als über die Auferstehung Jesu. Und er sagt, und wenn die Auferstehung Jesu erfunden wäre, dann hätte man die ganz anders erfunden. Dann wären auf keinen Fall Frauen dabei gewesen beim Grab. Es waren die Frauen, die ersten Zeuginnen am Grab waren. Überall, wo die das erzählt haben damals, haben die Römer gesagt, was habt ihr denn da für eine Geschichte? Das ist doch Waschweibergeschwätz, Frauengeschwätz. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, gell, aber das war damals so. Ja. Also das heißt, damit war das schon nicht mehr wahr alleine. Aber es war so und es war genau so. Und Gott hat genau diese Frauen ausgewählt, dass sie die ersten Zeuginnen der Auferstehung sind. Übrigens, bei Paulus können wir es schon nachlesen. Paulus ist ja dann derjenige, der in die griechisch-römische Welt hineingeht. 1. Korinther 15, lest mal nach. Ja, da zählt Paulus das alles aus. Ich gebe euch weiter, was ich auch gehört habe und was mir vermittelt wurde und was die Grundlage unseres Glaubens ist, sagt Paulus. Und das ist so, dass Christus, dann zählt er das auf, dass Christus nach der Schrift gestorben und auferstanden ist. Jetzt genau zuhören. Dann sagt er, und er ist gesehen worden von Kephas, danach von den Zwölfen, danach von 500 auf einmal. Hä? Wo ist die Maria Magdalena? Wo ist die Salome? Schulamit heißt die eigentlich im Hebräischen, aber Salome in der griechischen Form. Wo ist die andere Frau, die Mutter des Jakobus, von denen wir wissen, dass sie dabei war? Die Maria, die sogar ihn gesehen hat und wir wissen das, im Garten ihn für den Gärtner gehalten hat. Paulus erwähnt sie gar nicht mehr, weil er denkt, wenn ich das erwähne, dann denken die in Korinth, was erzählt der denn für Geschichten? Er hat es ja erlebt, er war ja auf dem Areopag. Da hat er gestanden auf dem Areopag und hat die Botschaft verkündigt und naja, was ist das denn für eine neue Lehre, haben sie ihm gesagt. Also mit was kommst du? Also von der Auferstehung anfing, da haben sie alle abgewunken, da sind sie weggegangen. Also unterschlägt Paulus das schon. Sie sehen also, das ist eine Geschichte, die davon handelt, dass die Auferstehung Jesu, dass Gott ganz andere Wege gibt. Und diese Freude, die die Frauen am Ostermorgen erleben, dieses Lachen, das ist das, was Gott uns schenken will. Bevor wir aber dazu nochmal kommen, will ich nochmal einen kleinen Gang durch die Bibel machen. Denn wir haben verschiedene Stellen in der Bibel, wo das Lachen vorkommt, im Alten Testament an verschiedenen Stellen. Und eine der bekanntesten Geschichten, die kennt ihr wahrscheinlich auch, das ist die Geschichte von Sarah. Von Sarah, der Frau von Abraham, die ja keine Kinder bekam. Und doch war es Abraham versprochen, dass er doch ein großes Volk bekommen sollte. Und Sarah geht irgendwann zu ihm in ihrer Verzweiflung, sagt, Abraham, geh doch zu unserer Magd ein. Tatsächlich eine nicht unübliche Sache in der damaligen Zeit. Wenn man hier von Magd spricht, dann ist das ein Euphemismus. Eigentlich war das die Sklavin. Und dann musste die Sklavin das Kind gebären und musste das über sich ergehen lassen, dass ihr Herr sie quasi schwängerte. Das ist damals passiert, die Hagar. Wir kennen die Geschichte, gell? Aber auch die Hagar, die später in die Wüste geschickt wird und wo sie dann erkennt, und da haben wir sie ja gerade, wo sie in völliger Verzweiflung war, du bist ein Gott, der mich sieht. Auch sie verlässt er nicht. Aber genauso verzweifelt war doch die Sarah auf der anderen Seite. Und die Geschichte will ich euch nochmal lesen. Der Herr kümmerte sich um Sarah, so wie er einst gesagt hatte. Er ließ geschehen, was er ihr verheißen hatte. Sarah wurde schwanger. Das war nach dieser Geschichte. Und bekam einen Sohn von Abraham trotz ihres hohen Alters. Es war genau zu der Zeit, die Abraham genannt hatte, die Gott Abraham genannt hatte. Abraham gab seinem Sohn, den Sarah zur Welt gebracht hatte, den Namen Isaak. 8 Tage nach der Geburt beschnitt er ihn, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war 100 Jahre alt und sein Sohn Isaak zur Welt kam. Und jetzt kommt der Satz, auf den ich hinaus will. Sarah jubelte und sprach: Gott lässt mich vor Freude lachen. Und wer davon hört, der lacht mit mir. Was ein schöner Satz. Gott lässt mich vor Freude lachen und wer davon hört, lacht mit mir. Das ist das, was Evangelium heißt. Gott schenkt uns Freude und lässt uns lachen und andere dürfen einstimmen in dieses Lachen. Übrigens, Luther hat das falsch übersetzt, wenn er in die Lutherbibel nachliest. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, wo eine Übersetzung falsch laufen kann. Das war jetzt die Übersetzung der Basisbibel. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Basisbibel sehr zu empfehlen. Sehr gute Übersetzung und sehr, also sehr dicht am Text. Wirklich eine gelungene Übersetzung. Die haben ja 20 Jahre daran gearbeitet. Ganz viele Leute haben mitgearbeitet. Die Basisbibel ist wirklich der Bibeltext, den ich am besten empfehlen kann im Moment. Und eine sehr gegenwärtige Sprache. Auch Jugendliche, ich merke es im Konfirmandenunterricht, können diese Sprache gut verstehen. Also es ist wirklich brillant zum Teil übersetzt. Und Luther hat da fälschlicherweise übersetzt. Also er übersetzt schon, Gott schenkte mir ein Lachen, ja, so heißt es bei Sarah. Und wer davon hört, der lacht über mich, hat Luther geschrieben. Das ist aber im Deutschen was ganz anderes als lacht mit mir. Lachen kann ja dieses und jenes sein. Man kann auch auslachen. Ja, das kann man auch. Und dann hat Lachen gar keine gute Note. Und Sarah hat vorher ausgelacht. Wo war das? Ja, das war, als die 3 Männer kamen, oder 3 Engel, oder wie soll man sie nennen, 3 Gestalten, und vom Zelt saßen sie und sie bekamen die Botschaft. Eigentlich ging es um Sodom und Gomorra und um Lot, aber das lassen wir mal weg. Da wurde aber noch gesagt, und übers Jahr wird deine Frau schwanger werden. Und Sarah steht hinterm Zelt und sie lacht über Gottes Verheißung. Und obwohl sie, ja, sie kann es einfach nicht glauben, es ist so unglaublich, obwohl sie dort lacht und auch darauf angesprochen wird, übrigens Abraham lacht auch, der wird nicht zurechtgewiesen, das ist auch wieder sowas. Aber die Sarah, trotzdem lässt Gott sie später lachen und lässt ihr dieses zukommen. Und wir haben in der Bibel dann an vielen, vielen Stellen oft die Verheißung, dass Gott uns lachen wird. Das Lachen ist ein Kennzeichen der neuen Welt Gottes, auf die wir hoffen, zu der wir hingehen. Und im Himmel wird Lachen sein. Das wird uns verheißen. Das geht los schon bei, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Stellen, bei Hiob. Da heißt es immer wieder in einem Gespräch mit seinen Freunden, bestimmt wird er dich auch wieder lachen lassen, Hiob, und deinen Mund wieder mit frohem Jubel füllen. Oder wir haben es gerade eben gehört, schon Psalm 126, wenn es heißt, Gott schenkt uns den Israeliten, unser Mund wird voll Lachens sein, nach der Luther-Übersetzung, voll Lachens wird unser Mund sein. Oder wenn Jesus sagt in den Seligpreisungen, wie sie Lukas überliefert, selig seid ihr, wenn ihr jetzt weinen müsst, ihr werdet lachen. Das sagt Jesus, ihr werdet lachen vor Freude. Das wünsche ich uns. Jetzt gehen wir noch eins weiter. Ich glaube tatsächlich, wenn wir Jesus realistisch wahrnehmen wollen, dann gehören beide Bilder dazu. Jesus ist auch derjenige, das wissen wir, der durch tiefste Tiefen hindurchgegangen ist, mehr als alle anderen. Er ist zum Kreuz auf Golgatha gegangen. Er hat den Weg nicht gescheut. Er hat im Garten Gethsemane gezittert und gezagt. Und es heißt, seine Schweißtropfen waren wie Blut. Und er hat es kaum ausgehalten. Er hat aber am Schluss gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er kannte die Verzagtheit des Herzens. Wahrscheinlich kannte sie niemand besser als Jesus je. Und deswegen ist er uns auch nahe, wo unser Herz verzagt ist, wo wir nicht weiter wissen. Aber er war auch der Herr, der die Fülle des Lebens gelebt hat. Er konnte auch lachen und hat gelacht. Und die anderen haben das ja überhaupt nicht verstanden zu seiner Zeit. In Matthäus 11 heißt es, und sie nannten ihn einen Fresser und Weinsäufer, der mit Sündern und Zöllnern umherzieht. So heißt, das steht da, du musst aber nachlesen. Ja, also den Eindruck hat er vermittelt, weil er mitten im Leben stand, weil er gelacht hat, weil er geweint hat, weil er dicht bei den Menschen war, weil er das Leben, wie er einmal selber sagt, ich will, dass ihr das Leben habt, die Fülle, das ist das, was Jesus uns verspricht. Ich will, dass ihr das Leben habt, die Fülle, das ist das, was Gott uns schenkt. Und dazu gehört ganz sicher auch das Lachen. So. Und jetzt komme ich auf eine letzte Sache zurück, die will ich euch noch erwähnen. Das ist das Osterlachen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist auch etwas, das ist aber dann im Mittelalter entstanden, muss man sagen, als dass hier diese Diskussion, ob Jesus gelacht hat und so weiter, irgendwann hat man das ja dann abgelegt, glücklicherweise. Hat man dann erkannt, Jesus hat mit Sicherheit auch gelacht und so weiter. Und da wollten die Pfarrer oder Priester damals den Menschen, ich sag mal, das Ostergeheimnis wirklich nahebringen. Und sie wussten aber nicht, wie sie es recht machen, und sagten, eigentlich wollen wir euch voll Freude ins Herz bringen, aber wie können wir das machen? Dann wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben dann das ganze Jahr über alle möglichen Witze gesammelt und haben erstmal, bevor der Ostergottesdienst morgens losging, ernsthaft, das ist wirklich so gewesen, haben sie erstmal Witze erzählt, einen nach dem anderen. Die Leute haben sich vor Lachen auf die Knie geknüpft und haben gesagt, so wie ihr jetzt lacht, jetzt kommt das Allerbeste, wisst ihr was? Jesus ist auferstanden. Da kam die ganze Freude in die Herzen hinein. Das ist das Osterlachen. Osterlachen heißt, Jesus macht mich froh und ich darf lachen. Lachen vor Freude. Er will mich froh machen. Luther hat gesagt, und den Satz will ich einfach zum Schluss nochmal euch mitgeben. Ein schöner Satz. Er hat ja so eine deftige Sprache. Ich mag die ja, weil er kann es immer so gut ausdrücken. Luther sagt Folgendes: Wo Glaube ist, da ist auch Lachen. Und wenn Gott keinen Spaß verstünde, so möchte ich nicht im Himmel sein. Wie schön. Gott versteht mit Sicherheit Spaß und er will uns ein Lachen schenken. Dann wollen wir zum Schluss nochmal still werden und dann uns unter den Segen Gottes stellen. Ja, wir erheben uns dazu. Herr unser Gott, danke, dass du uns Lachen schenkst. Danke, dass du unsere Seele hell machst. Danke, dass auch nach dunklen Tagen wir wissen, dass dein Licht uns scheint, dass deine Güte uns umfasst, dass deine Liebe immer da ist. Und so bitten wir dich, wenn wir jetzt nach Hause gehen, in unser Leben, in unsere Welt, in unseren Alltag, begleite du uns, segne uns, bleibe du bei uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.